Wachsen und Reifen im Glauben. Das ist die Reihe, die gerade bei uns stattfindet. Stefan hatte Anfang des Jahres diese Reihe begonnen. Ungefähr vor 3 Wochen war das. Und da hat er so einen großen Rundumschlag gemacht. Was heißt eigentlich wachsen und reifen im Glauben? Und warum ist das wichtig für uns? Und am Sonntag vor 2 Wochen hatten wir das Gleichnis Jesu vom Seemann gehört, in dem es darum ging, wie das Wort Gottes auf verschiedene Erdböden trifft. Und der Mensch verkörpert halt diese verschiedenen Böden und darauf trifft nun halt das Wort Gottes. Ich habe versucht darzustellen, dass ein guter Erdboden gut für uns selber ist. Also wenn wir dieser gute Erdboden sind. Und doch stehen wir in dieser Diskrepanz, dass wir nicht immer so sind. Manchmal sind wir bildlich gesprochen, so wie in dem Gleichnis, einfach ein felsiger Untergrund. Oder wir tragen Unkraut in uns oder sind einfach nur ein Feldrand, der einfach zu hart ist und wo Vögel das Gute wegpicken. Und die Herausforderung bestand darin, dass wir uns so bearbeiten lassen, dass wir halt guter, fruchtbarer Boden werden und dass das Wort Gottes in uns hineinkommen kann. Letzte Woche wurde diese Reihe ein bisschen durchbrochen durch Campus for Christus und diese Woche geht es dann weiter. Heute geht es wieder um Reifen und Wachsen. Und es gibt Zeiten, in denen man nicht ans Wachsen denkt. Du kannst die PowerPoint-Präsentation starten. Man hat den Eindruck, das Leben vergewaltigt vielleicht einen persönlich. Jede Situation schlägt einen so richtig ins Gesicht. Da hat man dann plötzlich so einen Schlag, den man verspürt. Und das ist halt ein Niederschlag für einen. Frustration. Andere, man hat vielleicht auch das Gefühl, andere trampeln auf mir herum. Sie gehen nicht sorgsam mit mir um. Sie sind vielleicht sogar gegen mich. Sie sind sogar meine Feinde. Und in solchen Augenblicken denke ich persönlich nicht an mein Glaubenswachstum, sondern eher, wie komme ich da raus? Wie komme ich an diese Situation vorbei oder hinüber? Ich will einfach diesen Umstand nicht mehr haben, dass das Leben irgendwie schlecht zu mir ist. Ich will nicht, dass andere Menschen brutal zu mir sind und mein Leben zerstören. In der Bibel gibt es eine Art, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Also wenn es mir mal so richtig dreckig geht, wenn es mir, verzeiht den Ausdruck, wenn es mir mal beschissen geht. Menschen in der Bibel klagen ihre Situation Gott. Sie klagen. Und es gibt viele Stellen, richtig viele Stellen in der Bibel, wo Menschen einfach nur erzählen, wie schlecht es ihnen geht. Wie schlecht es ihnen geht und das im Gebet. Ich habe eins davon herausgenommen und zwar den Psalm 13. Das ist ein Psalmgeklein unter vielen. Ich habe ihn herausgenommen, weil er sehr komprimiert ist und für uns auch sehr anschaulich. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorge in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und höre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode erschlafe. Dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ich kann mich an einen Abend erinnern, ungefähr vor 14 Jahren. Damals war ich ungefähr 16 und ganz neu in einem Jugendhauskreis drinne. Und dort hatten wir dann eine Gebetsrunde. Und eine Person hat ein Gebet gesprochen, das sich von anderen Gebeten unterschieden hat. Und zwar hat sie mit Empörung über ihr Leben geklagt. Das kann doch nicht angehen, dass ich in solchen Situationen jetzt stecke. Du hast doch versprochen, dass du mir hilfst. Sinngemäß. Nach dieser Gebetsrunde gab es eine weitere Empörung. Und zwar von jemandem, der dann behauptet, so kann man nicht mit Gott reden. So darf man nicht mit Gott reden. Es ist nicht gut, wenn du Gott so ansprichst. Also eine Person hat ganz ungeschminkt ihre Erlebnisse an Gott gerichtet, ihre Situation geschildert. Sie hat Gott aufgefordert, endlich etwas zu tun. Und dabei war vielleicht auch der Wortgebrauch nicht immer so ganz fromm, wie wir das vielleicht hier in der Gemeinde machen. Es ist ja nicht, ach Herr Gott, sondern es ist einfach, du sollst jetzt. Ich will eine andere Situation. Und nicht bitte in diesem Sinne. Aber einer in dieser Runde empfand das halt als eine Entgleisung. Also die Frage stand im Raum, darf man so beten? Darf man mit Gott schimpfen? Darf man ihn anklagen? Darf man Gott mal ganz ohne frommes Vokabular erzählen, was man gerade von all dem hält, was man erlebt? Es gibt Menschen, denen fällt es nicht schwer, auch Gott mal die Meinung zu sagen. Anderen fällt es schwer. Sie haben Hemmung, ungeschönt ihre Lage zu schildern. So, wie sie es halt gerade auch erleben. Aus ihrem Herzen herausreden. Von der Leber weg. Und viele Christen meinen, dass Klagen zwar für Menschen im Alten Testament richtig war. Doch durch die Erlösung, die Jesus Christus im Neuen Testament gebracht hat, sei jetzt vielmehr das Vertrauen, die Zuversicht und das Lob angebracht. Also das Klagen, das ist gar nicht mehr. Das sollte man unterlassen. Dabei muss man sich aber vor Augen halten, dass das Glaubensleben der damaligen Personen, die im Neuen Testament vorkommen und die das Neue Testament geschrieben haben, eine Basis hatten, die auf das Alte Testament beruht. Selbst Jesus hat am Kreuz geklagt. Anderen Menschen fällt es schwer zu klagen, weil es ihnen schlicht und ergreifend anerzogen worden ist. Beklag dich nicht. Sei lieber zufrieden mit dem, was du hast. Das sind vielleicht solche Sätze, die man irgendwann in der Kindheit bekommen hat, also zu Ohr bekommen hat. Oder auch hier in der Gemeinde, dass das Klagen nicht ist. Gott hat doch so viele Möglichkeiten und so für dich offen gehalten. Beklag dich deswegen nicht, ergreif sie lieber. Und in der Tat, manchmal darf man das auch sagen. Man darf sagen, beklag dich nicht, um Menschen zu zeigen, was es noch so gibt über den Tellerrand hinaus. Was es für schöne Dinge gibt. Aber man sollte auch die Gefühle eines Menschen ernst nehmen und eine Klage zulassen können. Von der Bibel her ist das Klagen mehr als nur in Ordnung. Es gehört zum Glaubensleben dazu und sollte deswegen auch gar nicht weggelassen werden. Wenn es nicht erlaubt wäre, würden Menschen auf der Strecke bleiben. Sie würden gar nicht in der Situation, wo sie gerade stecken, abgeholt werden. Ihre Gefühle würden nicht ernst genommen. Da, wo dann nämlich nur Lob und Anerkennung zugelassen wird, haben Menschen mit Not gar keinen Platz. Stellen wir uns vor, wir würden hier nur loben, nur sagen, wie gut alles ist. Dann wären die Menschen nicht hier, denen es schlecht geht. Denn die möchten auch gerne mal gehört werden und ernst genommen werden in ihren Gefühlen. Und genau für diese Menschen will Gott ja da sein. Wenn wir uns das ganze Alte Testament und das Neue Testament mal angucken, für wen ist Gott eigentlich da? Für Menschen, die traurig sind. Für Menschen, die wirklich leiden. Für Menschen, die in unangenehmen Situationen drin sind. Und ein Ignorieren, ein Totschweigen, ein vielleicht auch Wegdiskutieren dieser Situation ist für die betroffene Person nicht gut. Sogar psychologisch gesehen äußerst schlecht. Denn daraus können Störungen hervorgehen. Psychische Störungen im extremen Fall. Daher, Gott zu klagen, ist erstmal erlaubt. Wenn man schon zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass man das darf, ist es auch an der Zeit, seinen Frust auch bei Gott mal wirklich abzuladen. Dann macht man vielleicht den Mund auf. Und vielleicht ist dem einen oder anderen das schon mal passiert. Man möchte gerne was sagen zu Gott. Es kommt aber nichts raus. Man findet keine Worte für das, was man fühlt. Man hat irgendwie noch keine Sprache dafür gefunden. Angesichts der Not drohe ich halt auch zu verstummen, sprachlos zu werden. Und wenn dieser Zustand anhält, dann macht das mich krank. Es macht mich einfach krank. Es vergiftet meine Seele und führt gleichermaßen zu Störungen, wenn ich es einfach nicht aussprechen kann, was mich belastet. Und es gibt drei Arten von Störungen, die dann auftreten. Es ist einmal, die Beziehung zu mir selber wird gestört, weil ich einfach diesen Frust in mir habe und er wird auf mich selber wieder projiziert. Dann eine Störung mit meiner Umgebung. Und als letztes habe ich auch eine Störung in der Beziehung zu Gott. Wenn ich mein Leid einfach bei mir behalte. Wir müssen aber nicht sprachlos bleiben. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt nämlich Gebete, die schon formuliert sind, die meine Gefühle zur Sprache auch werden lassen können, so wie wir eben diesen Psalm gelesen haben. Es ist ein Gebet, wo wir uns vielleicht hineinfühlen können, weil die Situation des Beters gar nicht so klar ist. Er schreit sein Leid schon aus. Wie lange noch willst du dein Antlitz verbergen? Aber das ist so offen, dass das auch für mich gilt, dass ich das beten kann. Und so kann die Klage des Psalmisten auch meine Klage werden. Wenn ich mal nicht die Sprache habe, wenn ich meine Situation noch nicht wirklich formulieren kann. Wir fangen also an zu klagen. Und das ist das Erste, was wir machen sollten. Und dabei passiert etwas. Und zwar gehen wir nämlich wieder an diesen Tiefpunkt. Wir konzentrieren uns jetzt mal auch bildlich gesprochen, ich greife das mal auf, von Inge, das mit dem schwarzen Fleck. Wir konzentrieren uns einmal ganz kurz nur auf diesen schwarzen Fleck. Und wir steigen da hinein. Und es ist wichtig für uns Menschen, auch aus psychologischer Sicht, dass wir das nicht einfach auslassen, sondern dass wir das auch zulassen, dass wir es nicht überspringen. Und der Psalmist, der Beter, der macht es vor. Und ich kann es nachsprechen und es wird dann auch zu meinem eigenen Gebet. Wie lange noch? Wie lange noch? Und dreimal ruft er das aus. Wie lange noch? Er legt seine ganze Not offen, die er empfindet. Er streckt anscheinend schon lange in dieser Situation, in diesem Umstand, weil wenn ich nur einen Tag in einer schlechten Situation bin, schreie ich nicht dreimal, wie lange noch. Er hat also schon Dinge erfahren, die er gerne ablegen möchte. Wie lange noch? Wie lange noch, Gott? Ich bin irritiert, dass du noch nicht eingegriffen hast. Es dauert ganz schön lange, mein Elend, was ich gerade habe. Ich habe das Gefühl, dass du nicht bei mir bist. Ich empfinde, dass du weit weg bist. Bin ich dir vielleicht gleichgültig? Hast du nicht eins gesagt, dass du mich liebst? Hast du nicht versprochen, dass du dich um mich kümmern möchtest? Wie lange willst du also noch wegschauen? Merkst du denn nicht, dass es mir schlecht ergeht? Ich habe Angst. Ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft. Siehst du denn auch nicht, dass andere Menschen mir wehtun? Dieser dreifache Ausruf des Beters beinhaltet diese drei sozialen Formen, die ich eben beschrieben habe. Erstens spricht der Mensch in der Gottesklage Gott an. Wie lange noch, Gott, willst du dich verbergen? Das Zweite, was er macht, er legt sein Herz offen in der Selbstklage. Seine Nöte, seine Abgründe werden offengelegt. Und als Letztes spricht er in einer Art Feindesklages über Menschen, die sein Leben beeinträchtigen und vielleicht sogar zerstören wollen, die einfach fies sind. Und diese Ebenen sind für eine Bewältigung meiner Trauer und deiner Trauer, von meinem Frust und von deinem Frust nötig, wenn wir das haben. Wenn eine Klage ausgeblendet wird, dann fehlt uns ein wichtiger Verarbeitungsschritt. Wir wollen ja etwas verarbeiten, wir wollen etwas loswerden. Und in unserer heutigen Gesellschaft wird eigentlich die Gottesklage weggelassen. Man beklagt sich vielleicht über Menschen, man beklagt sich auch darüber, wie schlecht es einem geht. Aber wo geht das hin? In den luftleeren Raum. Wenn die Klage nicht an Gott gerichtet wird, dann richtet sich mein Unverständnis, mein Zorn, das, was mich bewegt, meine Trauer, überhaupt nicht auf etwas, was es aushalten kann. Durch das Äußern vor Gott richtet sich meine Not an denjenigen, der auch wirklich die letzte Instanz ist, der alles in seinen Händen hält, der über allem steht. Und das ist auch für uns hilfreich, einfach zu sehen, ja, es gibt da diesen Gott, der ist groß, er ist mächtig. Und den darf ich auch das sagen, was mich beschäftigt. Und wo ich auch kein Verständnis dafür habe, dass es gerade mich leidet. Und in solchen Situationen müssen wir Gott gar nicht verteidigen. Wir müssen ihn gar nicht schützen vor unseren Klagen oder vor den Klagen anderer. Es darf Gott alles ungeschönt gesagt werden. Darin liegt natürlich auch eine Spannung, weil ich richte mich an Gott, den ich als Abwesen, sogar als Feind vielleicht mal empfinde. Weil ich sage, Gott, du, alles ist gerade irgendwie gegen mich. Aber in dem Dialog mit ihm steht doch noch eine Hoffnung, dass Gott doch sein Versprechen noch einhalten wird und dass er sich als der Erretter aus dieser Not auch erweisen wird. Was wäre denn die Alternative, die für mich auch sehr zerschmetternd wirkt? Was ist, wenn es keinen Gott gäbe? Es gäbe nur vielleicht das dumpfe und sinnlose Nichts. Wie lange noch? So richte ich mich als Beter an Gott, der alles in den Händen hält. Und er hält es aus. So wie Hiob auch Gott anklagt, er hält es aus. Auf die Klage, ja vielleicht sogar die Anklage, folgt beim Psalmist nun eine Bitte. Die Anklage, Selbstklage und Feindesklages wird durchbrochen. Ich als Beter stelle mir die Frage, was kann ich mir von diesem Gott noch eigentlich erhoffen? Was kann ich eigentlich noch erwarten und was kann ich erbeten und erbitten? Es ist die Bitte, dass Gott doch endlich eingreifen soll. Er soll nicht mehr wegschauen. Im Vers 4 heißt es, schaue doch. Und dahinter steht die Frage, hat Gott mich verlassen? Sieht er mich? Und darauf nimmt der Beter Bezug. Er will von Gott gesehen werden, weil er hofft, dass Gott sich erbarmt und hilft. Die zweite Bitte im Psalm ist, dass Gott hören soll und er soll reden. Er soll nämlich antworten. Höre doch, sagt er. Frauen haben oft das Problem mit ihren Männern, dass sie sich ungehört fühlen, weil der Mann nicht antwortet. Und so ist das mit uns auch manchmal in der Beziehung zu Gott. Wir haben den Eindruck, Gott antwortet uns nicht. Und da steht nur die Bitte drin, höre doch endlich und antworte mir. Es ist nämlich ein schlechtes Gefühl, wenn wir den Eindruck haben, wir beten und unser Gebet prallt da von der Decke ab und kommt wieder runter und ist gar nicht in den Himmel gekommen. Daher schreit er es aus. Höre mich. Und wenn Gott eine Antwort gibt, dann ist es vielleicht jetzt nicht, dass sich das Problem an sich löst. Aber mit der Antwort kommt zugleich etwas Sinn in mein Leben. Und ich kann auch über den Tellerrand hinausschauen. In der dritten Bitte wird das leibliche und seelische Ergehen zum Anliegen. Erleuchte meine Augen. Und diese Formulierung erinnert mich irgendwie so ein bisschen so an so eine depressive Verfinsterung, so ein Erschöpfungszustand. Man fühlt sich in einem dunklen Tunnel und man möchte gerne endlich wieder irgendwo Licht sehen. Nach den drei Bitten folgen drei Sätze, die je nach Übersetzung jeweils mit das nicht oder damit nicht beginnen. Es sind die Motivationen des Beters. Das sind die Begründungen, warum eigentlich das alles gelten soll. Warum sollen meine Bitten gelten? Warum haben sie ihre Berechtigung? Die erste Begründung besagt, dass ohne Gottes Zuwendung das Leben erstirbt. Ohne Gott stirbt das Leben. Dahinter steht nach damaliger Sicht der Gedanke, wenn Gott mich sterben lässt, ist auch die Frage, was hat er da eigentlich davon? Er verliert ja jemanden auf der Welt, der ihn Lob und Preis geben könnte. Die beiden nächsten Begründungen zielen auf die Feinde ab. Das Unrecht verkörpert durch die Feinde soll einfach nicht triumphieren, das soll nicht siegen. Auch dahinter steckt nicht der selbstbezogene Egoismus, dass es mir unbedingt richtig gut gehen soll und das soll alles weg in dem Sinne, dass die ganze Situation aufgelöst ist, sondern es ist eher der Appell an Gott, dass es um seine Ehre geht. Wenn es mir schlecht geht und ich bin ein gottesfürchtiger Mensch, dann denken doch die Leute, was ist das denn für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der seine Kinder quält oder in Qualen lässt? Und genau das sollen die Leute nicht denken. Und daher die Bitte, dass die Situation doch über die Feinde, dass das Zerstörende, dass es weggenommen wird, beziehungsweise dass ich den Sieg darüber habe und nicht der Feind. Nach dem Bitten spricht der Beter ein Bekenntnis zum Vertrauen aus. Wenn ich das so lese, dann empfinde ich das als einen harten Bruch. Wir sind da so irgendwie, ja, wie lange noch? Und bitte mach jetzt endlich was, beende das. Und dann kommt plötzlich ein, ich will dir vertrauen. Und viele Ausleger, ich habe jetzt ein paar Kommentare gelesen, rätseln darum, wie es dazu kommt. Wie kommt es eigentlich dazu, dass plötzlich der Beter so eine Art Schwankungsumstimmung hat und dann plötzlich sagen kann, ich kann dir wieder vertrauen. Ich habe da keine plausible Antwort gefunden und bin im Internet auf einer Seite von einer Psychologin gestoßen, einer Christlichen, die dem Psalm 13 genau auch als für Therapiezwecke genutzt hat. Und sie schreibt sinngemäß, dass der Beter, indem er das alles mal ausgesprochen hat, man könnte auch sagen, mal sinngemäß, verzeiht mir auch wieder diesen Ausdruck, dass der Beter alles ausgekotzt hat vor den Füßen Gottes und dass er da endlich mal das losgeworden ist, was ihm so quält. Und danach hat man eine Last verloren. Man kann mal ganz kurz wieder tief durchatmen und es ist doch nicht mehr so schlimm, wie es zu Anfang war. Er hat es ausgesprochen. Und danach ist man nämlich wieder in der Lage, neues Vertrauen zu investieren. Also man könnte sagen, das Gottvertrauen wird dadurch aktualisiert. Und aus diesem Vertrauen, was man da neu wieder in Gang setzt, wächst eine Zuversicht, dass mein Klagen sich zum Lob auch wandeln wird, weil Gott doch noch eingreifen wird. In Vers 6 schreibt er dann, ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. So endet der Beter. Und da spricht die Hoffnung aus ihm, dass die Zeit doch noch kommen wird, dass Gott eingreifen wird. Ich habe gesagt, klagen, damit fängt man an. Aber es ist nicht das Letzte. Man hört nicht auch mit dem Klagen auf, sondern man hört mit dem Loben auf. Erst klagen, dann bitten und dann folgt das Lob. Ich weiß nicht, wie oft der Beter das gebetet hat, erstmal die Klage. Aber irgendwann war es so weit und so genugtuend für ihn, dass er sagen kann, jetzt kann ich auch wieder vertrauen. Im Glauben reifen und wachsen. Was hat dieses Thema eigentlich mit der Klage mit uns zu tun, in dieser Reihe, die wir uns befinden? Wir wollen wachsen und reifen. Zuallererst müssen wir festhalten, dass mein Glaube, und wenn ich im Glauben wachsen möchte, ein Beziehungsgeschehen ist. Also ich habe eine Beziehung mit Gott. Ist so wie auch, wenn man mit Freunden eine engere Beziehung haben möchte. Also man möchte auch in seiner Beziehung zu Freunden oder zum Ehepartner wachsen. Dann muss man in Kommunikation treten. Man muss mit ihm reden und eine engere Beziehung aufbauen. Nun habe ich nun gesagt, wenn wir nicht klagen und das vor Gott bringen, haben wir eine Störung. Eine Störung, weil wir die Kommunikation mit Gott abbrechen. Es gibt dann in meiner Notsituation keine Beziehung zu Gott, weil ich ihn nicht anspreche. Und wenn wir das nun für uns einüben, vielleicht erstmal in kleinen Dingen, wenn wir wirklich unser Leid auch mal zur Sprache bringen vor Gott, dann beginnt eine neue Beziehungsqualität. Wir haben etwas gewonnen in unserer Beziehung zu Gott und sind auch reifer geworden und gewachsen. Und ich bin auch der tiefsten Überzeugung, wenn ich in der Kommunikation mit Gott bin, dann befreit er mich auch von etwas. Wenn wir sagen, Gott ist Liebe, Gott schenkt Freiheit, wo bekomme ich das denn her, wenn ich mich beklemmt fühle, das Gefühl habe, die Angst, die sperrt mich ein. Wo bekomme ich dann die Freiheit? Von Gott. Das heißt, wenn ich in der Kommunikation mit Gott bleibe, auch wenn ich vielleicht gerade ihn nicht als den Retter empfinde, so kann man doch in der Klage dazu gelangen, wieder Hoffnung zu gewinnen und frei zu werden von diesen einsperrenden Gedanken und Gefühlen. Und das ist die Qualität des Klagens. Dass Gott uns etwas gegeben hat durch das Gebet, womit er uns auch frei machen kann. Womit wir ja auch wieder leben können. Und dann haben wir nicht nur diesen schwarzen Punkt, den wir eben gesehen haben. Wir haben uns da vielleicht am Anfang drauf konzentriert. Aber wo enden wir denn? Wir enden nicht bei dem Klagen, sondern wir enden bei dem Loben. Und dann können wir auch wieder das ganze Weiße drumherum sehen und auch genießen.